Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Die fetten Jahre sind vorbei. Der Titel des Films von Hans Weingartner, der vor knapp 20 Jahren ins Kino kam, passt heute auf die Gesamtlage der Kultur. Krieg, Inflation, Fachkräftemangel und Energiekrise zwingen zu Sparmaßnahmen. Auch beim Goethe-Institut, über dessen Verkleinerung wir berichtet haben, zu den vielfachen Reaktionen darauf gleich mehr. Auch das Kino, vor allem das Programmkino, hat zu kämpfen. Dazu gleich ein Bericht. Außerdem in dieser Sendung eine neue Van Gogh-Ausstellung in Paris, eine umgekrempelte Drei-Groschen-Oper in Dresden und Meisterwerke des Tanzes in Düsseldorf. Zuerst geht es hier aber nochmal um die Schließung einer Reihe von Goethe-Instituten im Ausland, denn die Proteste dagegen und auch die Empörung darüber, die sind einigermaßen laut, gerade weil mit dem Institut immer auch eine bilaterale Verständigung stattgefunden hat. Und die ist in Europa, wo so viele Häuser geschlossen werden sollen, vielleicht jetzt wichtiger als nie. Die Verständigung über Sprache und Kultur ist in Kriegs- und Krisenzeiten zumindest nicht belanglos. Mein Kollege Wladimir Balzer hat mit Blick auf die deutsch-französische Kabinettsklausur am Montag in Hamburg besonders auf die Auswirkungen für die deutsch-französische Freundschaft geschaut.
Das sind keine leichten Tage für Johannes Ebert. Er ist Generalsekretär des Goethe-Instituts und reformiert es gerade unter finanziellen Schmerzen. Er muss Millionen einsparen und sie aus den Häusern und vom Personal abziehen, mehr ins Programm bringen. Für Frankreich heißt das, traditionsreiche Institute wie in Lille, eines der ersten überhaupt, eröffnet 1957, muss schließen. Oder Bordeaux, eröffnet 1972, muss ebenso zumachen.
Niemand macht Goethe-Institute gerne zu.
Er versucht, um Verständnis zu werben und sagt, wir bleiben doch in Frankreich, nur eben mit weniger Standorten.
Wichtig ist mir aber, dass wir weiterhin mit einem sehr starken Netzwerk in Frankreich vertreten sind. Drei Instituten in Nancy, in Paris und Lyon, mit einem kleinen Institut in Toulouse, mit einer Außenstelle in Marseille. Wir betreuen 12 Kulturgesellschaften dort, 22 Prüfungszentren. Also uns war es wichtig, dass wir die Arbeit dort fortsetzen können, denn die deutsch-französische Freundschaft ist für das Goethe-Institut und auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig.
Irgendwo musste gespart werden. Und eines der Kriterien war, geschlossen wird nur in Ländern, in denen es noch andere Institute gibt. Damit war klar, Frankreich. Paris kam nicht in Frage. Also schaute man nach Bordeaux. Mit 5 Mitarbeitern klein. Und Lille mit 2 Mitarbeitern winzig. Dafür sind aber die Gebäude kostspielig, die Fixkosten hoch.
Das ist brutal. Das ist einfach sehr brutal.
Sagt eine der renommiertesten französischen Kunsthistorikerinnen, Bénédicte Savoy.
Das sind Häuser in Städten wie Bordeaux oder Lille, die keine riesigen Städte sind. Wenn sie eine so wichtige Institution haben, entsteht eine große Lücke. Dass in Paris alles weiterläuft oder in Lyon, das interessiert die Leute vor Ort nicht wirklich. Und die Leute muss man sich konkret vorstellen. Ich war selber Germanistin, Auslandsgermanistin. Die Goethe-Institute sind Orte, die von Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel sehr intensiv benutzt werden. Okay, wir hören jetzt, in Frankreich lernen die Schülerinnen und Schüler kein Deutsch mehr. Okay, deshalb brauchen möglicherweise die Lehrerinnen und Lehrer kein Goethe-Institut mehr. Aber das ist ein Teufelskreis.
Bénédicte Savoy berät den französischen Präsidenten und weiß von seinem großen Interesse für die deutsche Sprache und Kultur. Man darf davon ausgehen, dass Emmanuel Macron die Schließungen bei den deutsch-französischen Regierungskonsultationen ansprechen wird.
Man kommt aus der Balance noch mehr. Und wir sind sowieso im deutsch-französischen Fall gerade seit einigen Monaten oder länger mit schwierigen Problemen, Missverständnissen unterwegs. Und auch das noch, das ist viel.
Für Sie sind die einzelnen Goethe-Institute Teil eines bedrohten deutsch-französischen Ökosystems. So sieht es auch Tobias Bütow, Chef des deutsch-französischen Jugendwerks, das viel mit dem Goethe-Institut kooperiert und die nächste Generation für die deutsch-französische Freundschaft begeistern will.
Natürlich müssen wir sparen, das ist ganz klar, aber die Frage ist, wie und auf welche Weise. Und in Zeiten, in denen Demokratie oder wie Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, Verfassungsfeinde die Demokratie auch bedrohen, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Frankreich, das gilt auch für Italien, brauchen wir jeden starken Akteur, der für Kultur, für Sprache, für Demokratie wirbt.
In Frankreich selbst kursieren Unterschriftenlisten. Politiker aller Ebenen protestieren, auch Regionalpräsidenten. Brigitte Klinkert kommt aus dem Elsass. Sie ist Abgeordnete der Macron-Partei Renaissance in der französischen Nationalversammlung und Vorsitzende der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Sie hat sich schon mit dem deutschen Botschafter in Paris zu diesem Thema getroffen. Zu den Schließungen von Goethe-Instituten in Frankreich sagt sie:
Für mich ist diese Entscheidung nicht unumkehrbar und ich habe vor, meinen Einfluss geltend zu machen, um die Schließung zu verhindern. Es gibt eine kollektive Mobilisierung.
Auch im Deutschen Bundestag regt sich Widerstand. Drei Unionsabgeordnete, darunter Armin Laschet, wollen die Maßnahmen nicht hinnehmen. Sie fordern in einer gemeinsamen Erklärung den Bundeskanzler persönlich auf, die Schließungen zu verhindern. Sie seien ein Verstoß gegen den vor 4 Jahren geschlossenen Aachener Vertrag über die Zusammenarbeit beider Länder. Darin enthalten auch die Festlegung auf kulturelle Kooperation. Der Streit um die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich dürfte gerade erst begonnen haben.
Wladimir Balzer über Reaktionen zu den geplanten Schließungen vieler Goethe-Institute, vor allem in Europa. Nur 2 Monate hat Vincent van Gogh in Auvers-sur-Oise verbracht, einem Dorf nördlich von Paris, wo unter anderem auch der Maler Paul Cézanne lebte. Es waren van Goghs letzte Wochen, bevor er im Juli 1890 nach einem Suizidversuch starb. Seine Produktivität in diesen Wochen war allerdings geradezu atemlos. Über 70 Bilder entstanden hier, genug für eine Ausstellung, die sich nur um diese letzten Monate in Auvers-sur-Oise drehten. Zu sehen ist sie im Musée d'Orsay in Paris. Stephanie Markert hat sich Les Derniers Mois, so der Titel, angeschaut.
Niemals wieder werde man die Bilder so zusammen aufgehängt sehen. Da ist sich der französische Ausstellungskurator Emmanuel Coquerie sicher. Es gibt Bilder, die reisen sehr wenig, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht, wie das Weizenfeld mit Raben. Da mussten wir gemeinsam mit dem Amsterdamer Museum lange verhandeln. Wir haben einen Eigentümer nach dem anderen überzeugt. Je mehr Bilder wir hatten, umso mehr konnten wir überzeugen. 74 Bilder in 70 Tagen hat Van Gogh in Auvers-sur-Oise bei Paris gemalt, bis zum fatalen Pistolenschuss in seine Brust. 47 davon sind zu sehen, fast alle, die man theoretisch haben konnte. Vincent kommt am 20. Mai 1890 nach Auvers und schreibt gleich an Bruder und Schwägerin.
Mon cher Théo et cher Jo, Auvers est bien beau.
Auvers ist wirklich schön, viele alte Strohdächer, was selten wird. Ich hoffe, wenn ich ganz ernsthaft einige Bilder davon male, gibt es vielleicht die Chance, meine Aufenthaltskosten zu bestreiten. Es ist arg schön hier, richtig auf dem Land, unverwechselbar und malerisch. Vincent kommt aus einer Nervenheilanstalt in der Provence, geht nach Auvers. Hier soll ein Amateurmaler, Sammler und vor allem Arzt, der seine Doktorarbeit über Melancholie geschrieben hat, auf ihn achten. Ich habe Dr. Gachet gesehen, der einen recht exzentrischen Eindruck auf mich macht. Er hat mich in eine Herberge gelotst, die 6 Francs pro Tag von mir fordert. Ich habe selbst eine für 3,50 Francs am Tag gefunden. Ich quartiere mich erst einmal dort ein. Von 5 Uhr früh bis 9 Uhr abends ist Van Gogh hier neugierig auf den Beinen. Er malt einzigartige Panoramabilder und er malt wie besessen. Die Dorfkirche mit intensiv blauem Himmel, das Paar im Unterholz mit zarten Farben, Symbol für die ersehnte, nie gefundene Liebe. Auch das Porträt seines Freundes Dr. Gachet ist ausgestellt. Er hat mir geraten, viel zu arbeiten, mit Feuereifer und nicht darüber zu sinnieren, was mir widerfahren ist. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Ein fester Händedruck, Vincent.
Bonne poignée de main, Vincent.
Ihn plagen Ängste vor neuen Krisen, Selbstzweifel als Künstler. Sein Bruder und Sponsor, wird er seine Familie vorziehen?
Une période frémissante.
Eine zitternde Periode, unruhig wie wirbelnde Blätter im Wind. Seine Malerei ist besorgt, aber auch sehr lebendig. Nicht so direkt wie manch deutscher Expressionist verwandelt er doch in den Bildern sein Unbehagen in etwas Tröstendes und malt Kastanienbäume an einem Sommerabend.
Les marronniers qu'il peint dans un soir d'été.
Sein letztes Bild? Ein bläuliches Wurzelwirrwarr in sandigem Grund. Doch sehen die Wurzeln nicht wie Knochen aus? Kurator Emmanuel Coquerie schmunzelt.
C'est vrai, vous avez raison, c'est un petit côté squelettique.
Stimmt, da haben Sie recht, es hat was Skeletthaftes. Das Bild ist mit Symbolen beladen. Es geht um Verwurzelung, vielleicht schon um Beerdigung.
Et peut-être l'enterrement.
Van Gogh stirbt am 29. Juli 1890. Ein Spielfilmausschnitt im Museum zeigt Vincent im offenen Sarg inmitten seiner Bilder. nicht weit entfernt von der Realität.
Le cercueil fermé.
Der Sarg war allerdings verschlossen und er stand neben vielen Sonnenblumen. Drumherum lagen all seine Bilder. Nach der Beerdigung hat sein Bruder Theo die Menschen gebeten, zum Dank einige Bilder mitzunehmen. Das Pariser Musée d'Orsay bietet zudem poetisches Eintauchen in Van Goghs Welt per VR-Brille. Dafür wird die Originalpalette, mit der er die Doktorstochter malte, zu einer 3D-Landschaft aus Farbbergen. Man greift hinein in bunte Klumpen und flirrende Pinselstriche. Und auch Auvers ehrt Van Gogh im Schloss mit einer neuen Schau. Ihr Titel: Die letzten Reisen. Seine allerletzte führte auf den Dorffriedhof unter eine Decke aus Efeu.
Stefanie Markert über die Ausstellung zu Van Goghs letzten Monaten in Auvers-sur-Oise im Musée d'Orsay in Paris. Obwohl die Infektionen wieder steigen, spielt Corona im Alltag und auch in der Kultur eigentlich keine Rolle mehr. Aber besonders für die Kinos in Deutschland ist immer noch kein Normalzustand erreicht. Denn das Publikum kommt zwar in die großen Hollywood-Blockbuster, bei kleineren Produktionen sieht das aber schon anders aus. Zudem müssen die Kinos in Anspruch genommene Corona-Hilfen nächstes Jahr zurückzahlen. Was das finanziell bedeutet, das ist für viele nicht abschätzbar. Christian Berndt über die deutschen Kinos im Post-Pandemie-Modus.
The one and only Mr. Harrison Ford.
Es gibt sie wieder, volle Kinosäle wie hier bei der Premiere von Indiana Jones im Sommer in Berlin. Corona scheint wie ein Gespenst aus der Vergangenheit, aber die Nachfolgen der Pandemie sind für die Kinos immer noch spürbar und aktuell machen Kinobetreibern ausgerechnet die Corona-Hilfen, die das Überleben der Kinolandschaft sicherten, Sorgen. Denn nächstes Jahr fallen mögliche Rückzahlungen an, wie der Betreiber des Augsburger Arthouse-Kinos Lilium, Michael Hehl, erzählt.
Der aktuelle Stand ist der, dass wir alle gar nicht wissen, wie viel wir zurückbezahlen müssen.
Bund und Länder gewährten während der Pandemie Finanzhilfen, um den Betrieb der Kinos zu erhalten. Hilfen für Ausgaben, die zum Überleben der Kinos notwendig sind, hieß es, müssten nicht zurückgezahlt werden. Doch im Nachhinein hätten sich die Regeln geändert, welche Ausgaben als notwendig erachtet werden.
Es gibt eine ständige Änderung der Kriterien der Corona-Hilfen, was nun gefördert werden soll. Wir haben damals, als der Antrag der Corona-Hilfen anstand, zum Beispiel auch Marketinggeld beantragt bzw. auch bewilligt bekommen. Und wir wissen ja nicht, ob jetzt dann dieses Marketinggeld vielleicht wieder aufgrund einer erneuten Änderung von Kriterien im Nachhinein zurückverlangt wird.
Und jetzt zu Hehl stehen die Kinos möglicherweise vor ruinösen Rückzahlungsforderungen.
So heißt es aktuell, dass geprüft werden wird, was wurde wirklich benötigt an Hilfen, um die Situation zu überstehen. Das wird man behalten dürfen und das, was nicht benötigt wurde, das soll dann zurückgezahlt werden.
Und wenn bestimmte Ausgaben nicht als notwendig bewertet werden, kann es für viele Kinos existenzgefährdend werden. Der Münchner Arthouse-Kinobetreiber Christian Pfeil.
Das Problem ist vor allem, dass wir nach der Corona-Krise mit den Kinobetrieben gleich in die nächste Krise geschlittert sind, nämlich über den Krieg sind wir in die Inflation geschlittert, sodass mögliche Rückzahlungen für Kinobetriebe natürlich zur absoluten Unzeit kommen.
Dass die Regelungen für die Corona-Hilfen zunächst unklar waren, dafür hat Pfeil Verständnis.
Die Politik und die Verwaltung haben während der Corona-Krise versucht, vieles richtig zu machen. Haben sie auch geschafft. Sie haben es geschafft, eine Infrastruktur zu erhalten. Aber viele Regelungen waren halt mit der sehr, sehr heißen Nadel gestrickt, sodass sich manche Regelungen auch widersprechen. Manche Regelungen wurden im Nachhinein angepasst, sodass es hin und wieder natürlich Schwierigkeiten geben wird.
Was die Hilfen des Kulturstaatsministeriums betrifft, so Pfeil, habe es keine Unklarheiten gegeben.
Das war der Sonderfonds Kultur. Das war ein hervorragendes Instrumentarium. Da waren die Kriterien klar und da gibt es meines Wissens auch keine Probleme.
Das Bundeswirtschaftsministerium sagt auf Anfrage dazu, dass sowohl die Auszahlungen der Überbrückungshilfen des Bundes als auch mögliche Rückzahlungsforderungen von den Ländern übernommen werden. Und von einer Änderung der Bewilligungskriterien, sagt der Ministeriumssprecher, könne keine Rede sein, die seien in einem Fixkostenkatalog festgehalten. Allerdings liegt hier der Teufel im Detail, denn was zum Beispiel alles zu Marketingkosten zählt, scheint unklar. Jedenfalls, so der Ministeriumssprecher, habe sich der Bund dafür eingesetzt, dass die Bewilligungsstellen der Länder den Betrieben angemessene Rückzahlungskonditionen gewähren. Davon könnte die Zukunft vieler Kinos abhängen.
Da hoffe ich nur, dass es an der einen oder anderen Stelle Verständnis von den Verwaltungen gibt, weil ein Kinobetrieb, der jetzt mit zu großen Forderungen belegt wird, der wird nicht mehr lange durchhalten.
Zwar schien der Sommer mit den Blockbustern Barbie und Oppenheimer das Publikum wieder in die Kinos zurückzubringen.
Das war sehr, sehr gut. Das war für die Arthouse-Kinos, die das gespielt haben, aber auch eine Kompensation, um die ersten zwei schwächeren Quartale wieder aufzufangen. Das heißt, die Situation ist nach wie vor angespannt.
In der fürs Arthouse-Kino so wichtigen Altersgruppe ab 50 fehlt immer noch ein Drittel des früheren Publikums. Und der sogenannte Barbenheimer-Effekt hat nicht allen Programmkinos genutzt. Für das vielfach preisgekrönte Kino Traumstern im hessischen Licht zum Beispiel war es wegen der rigiden Verleihbedingungen keine Option, Barbie zu zeigen.
Also wir würden sie bekommen, aber dann müssten wir drei Vorstellungen mindestens am Tag spielen und das drei Wochen lang. Ich meine, dann brauchen wir kein Programmkino mehr machen.
Unter diesen Bedingungen können nur Programmkinos mit mehreren Sälen Blockbuster spielen. Und die Krise der Arthouse-Kinos kann auch der Barbenheimer-Erfolg nicht überdecken.
Barbie und Oppenheimer haben zusammen, glaube ich, etwa 10 Millionen Besucher, ja, und 50 andere tolle Filmkunstfilme. Wir haben katastrophale Zahlen zum Teil.
Kinos wie das Traumstern und das Lilium erreichen mit kuratiertem Veranstaltungsprogramm volle Säle. Trotzdem, meint Edgar Langer, war das Kino in manchen Monaten dieses Jahr katastrophal schlecht besucht. Auch wenn sich die Behörden hinsichtlich der Rückzahlungsforderungen von Corona-Hilfen kulant zeigen sollten, die Krise der Arthouse-Kinos wird anhalten.
Über die Lage der Kinos in Deutschland berichtete Christian Berndt. Hauptsache originalgetreu, das war der Leitsatz von Barbara Brecht-Schall, der Tochter von Bertolt Brecht, die seine Haupterbin und die Verwalterin des geistigen Erbes war bis zu ihrem Tod 2015. Das konnte bei zu freier Interpretation dann auch mal das Ende einer Brecht-Neuinszenierung bedeuten. Regisseur Frank Castorf traf es unter anderem. Ihre Töchter, die nach Barbara Brecht-Schalls Tod die Verwaltung des Erbes übernahmen, zeigen sich da deutlich aufgeschlossener. Davon profitiert eine neue Inszenierung der Drei-Groschen-Oper am Staatsschauspiel Dresden. Regisseur Volker Lösch und Autor Lothar Kittstein haben die zentralen Figuren des Musiktheaters von Brecht und Kurt Weill umgedeutet. Gangster MacHeath und Bettlerkönig Peachum sind immer noch Feinde und Peachums Tochter Polly feuert die Dynamik durch ihre Liebschaft mit MacHeath auch hier an. Das Milieu ist allerdings sehr ortsbezogen in der Stadt der sogenannten Montagsdemonstrationen und Pegida. Michael Lages berichtet.
Anders als Autor Brecht hat Komponist Kurt Weill den Angriff auf das Stück gut überstanden. Aber auch die Weill-Stiftung, die dessen Rechte verwaltet, hat massive Umstellungen in der Abfolge der Songs sowie Streichungen akzeptiert. Das Orchester um Pianist Michael Wilhelmi trifft aber auch sehr akkurat den historisch vertrauten Weill-Ton und gesungen wird vom Dresdner Ensemble durchweg fabelhaft. Henriette Hölzel als Polly Peachum gelingt zuweilen sogar so etwas wie neuer Weill-Sound.
Und das
aber merkwürdig, die Klarheit und Kompetenz des musikalischen Charakters wirkt mit der Zeit fast wie ein Fremdkörper. Dies sind die zentralen Änderungen, die Regisseur Lösch und Mitautor Kittstein am Original vornehmen. Familie Peachum, eigentlich Eigner eines sehr schlagkräftigen Unternehmens von gut organisierten Bettelgruppen, steht jetzt der regionalen sächsischen Organisation der PFD vor, der Partei mit dem leicht getarnten Namen Perspektive für Deutschland. Gerade ist Wahlkampf, Herr Peachum will nächster sächsischer Ministerpräsident werden und zu Beginn verprügeln Herr und Frau Peachum zum Rhythmus von Weils Ouvertüre einen illegalen Wutbürger, der die Wahlstrategie stört.
Ich brauche friedliche Proteste.
Wer hatte bis zu deiner Aktion die absolute Mehrheit bei der Wahl sicher? Wer war so gut wie Ministerpräsident? Wem schadet der Skandal?
Mir, Jonathan Peachum.
Umgehend soll der Mann zum PFD-Ordner mutieren, er will aber lieber Teil vom sozialen Umfeld von Herrn MacHeath bleiben. Das ist die zweite fundamentale Änderung. McKeith, im Original der Räuber, der den Unternehmer durch die Verführung von dessen Tochter herausfordert, versammelt hier alle möglichen Verschwörungstheoretiker um sich herum. Einer trägt tatsächlich den sprichwörtlichen Aluhut. Der Bandenboss selbst ist jetzt Reichsbürger und will sich zum nächsten sächsischen Kurfürsten emporputschen.
Kursachsen ging juristisch niemals unter. Und da keiner aus dem Haus Wettin Mumm hatte, so erklomm ich als Treuhänder für das Volk den leeren Thron.
So haben Lösch und Kittstein dem Stück vor allem den sozialen Konflikt ausgetrieben, der sich ja bei Brecht aus der unberechenbaren Macht ergibt, die große Massen von Bettlerinnen und Bettlern und anderen armen Leuten ausüben können, auch gegen die Ordnungsmacht der Polizei. Hier geht's aber nur noch um zwei konkurrierende Rechtsaußenstrategien. Hier die PFD, Machtergreifung per Wahl, dort die durch den Putsch von Reichsbürgern und Verehrern der Fürstenherrschaft. Das ist aber kein dramatischer Konflikt. Das Team um Lösch walzt nur die rechte Hetze aller Beteiligten aus, all den widerwärtigen, menschenverachtenden Hass, der in den versammelten Schwurbelköpfen brodelt, bis hin zu Mord- und Vernichtungsfantasien. Klar, das Ensemble darf parodistisch herumspektakeln, es besteht durchweg aus schlimmstmöglich ausgestatteten Karikaturen und chargiert auf Deubel komm raus vor Cary Gaylers Kulissenkopie des Dresdner Schlosses. Und wenn Parteichef Peachum zum Schluss von 58% Wahlbevölkerung zum Ministerpräsidenten gewählt ist und Ex-Gegner McKeith zwar nicht zum neuen Kurfürsten, aber immerhin zum wichtigsten Mitstreiter ernennt, bekommt das abendfüllende Fascho-Gezeter in Blaubraun noch einen Epilog angehängt. Ein echter Aktivist aus Zwickau berichtet, wie schlimm schon alles sei, bei ihm in Zwickau und auch sonst. Ob das die brandgefährlichen Gedanken zuvor auf der Bühne ausgleicht? Wer mag, kann diese Strategie durchaus verlogen finden. Hat Brecht das verdient? Nein.
Die Drei-Groschen-Oper mit nach Bertolt Brecht und Kurt Weill am Staatsschauspiel Dresden in einer Inszenierung von Volker Lösch. Michael Lages war dort. Demis Volpi ist erst seit 3 Jahren Ballettdirektor und Chefchoreograf am Ballett am Rhein in Düsseldorf. Nun hat er schon seine letzte Spielzeit begonnen. Ab August 2024 wird er das Hamburg-Ballett leiten. Eröffnet hat er die Saison gestern mit 3 Meister, 3 Werke, einem Klassiker-Trio aus dem 20. Jahrhundert mit Choreografien von Georges Balanchine, Hans van Manen und William Forsyth aus den Jahren zwischen 1967 und 1990. Unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker war bei der Premiere in der Oper Düsseldorf.
Da konnte ja nicht viel schiefgehen. Ein gut trainiertes Ensemble und 3 Stücke, die längst als Bestseller immer wieder von diversen Kompanien in ihr Repertoire aufgenommen werden. Das heißt aber auch, ein Abend, der keine zeitgenössische Relevanz erzeugt, kein Risiko eingeht und seine Besucher stattdessen ins Museum des Tanzes schickt. Zu einigen der besten Meisterwerke des letzten Jahrhunderts. Etwa den Rubies, den Rubinen von Georges Balanchine, mit deren glutrotem Funkeln der Abend beginnt. Ein Wow-Effekt gleich, wenn der Vorhang sich öffnet. Dann präsentiert sich das Ensemble im Halbkreis mit hochgereckten Armen, aufgereiht wie Perlen in einem Diadem. Die Frauen auf Spitze und mit schweren Glasschmucksteinen auf den Tütüs, die bei jeder Drehung unüberhörbar zu Stravinskys Musik klackern. Ein gewollter Effekt von Balanchine, als wollte er spöttisch sagen, hier führt die Haute Volée ihre Klunker aus. Und so liegt eine hysterische Exaltiertheit in der Luft. Laszives Hüftschaukeln zwischen formvollendet klassischen Posen. Hochgeschmissene Revuebeine, orientalisches Armgeschlängel. Die typisch balanchineske Ballett-Broadway-Kombination eben, die nur dann wirklich toll aussieht, wenn die Tänzerinnen und Tänzer die schwierige Technik lässig aus den Gelenken schlenkern. Das gelingt beim Ballett am Rhein nicht jedem. Überhaupt sieht man an diesem Abend in allen drei Stücken große Unterschiede. Manche Tänzerinnen und Tänzer kämpfen noch, andere dagegen brillieren. Allen voran Orazio Di Bella, der nicht nur mit ironischem Dandytum Balanchines Rubies aufpoliert, sondern auch später im letzten Stück des Abends mit einem überwältigenden Wuttanz den Spirit eines William Forsythe herbeihext. Aber dazwischen gab es ja noch einen Choreografen, der den Titel Meister quasi abonniert hat, weil er nie etwas anderes als Meisterwerke kreiert hat. Hans van Manen. Seine Visions Fugitives zur Komposition von Sergei Prokofjew sind flüchtige Begegnungen, in denen jeder Blick, jede Geste ein ganzes Beziehungsdrama erzählt. Berührungen, bei denen die Hände wieder vom Körper wegzucken, als wäre der heiß wie eine Herdplatte. Paare, die sich wie Wettermännchen umkreisen und nie zueinander finden. Aber selbst wenn am Ende ein Mord geschieht, verliert hier niemand seine delikate Noblesse. Wo Van Manen ein Genie der Reduktion ist, ist William Forsythe eines der Verschwendung. Alles überfordert in seinem absolut grandiosen Stück Enemy in the Figure. Die multiplizierten Perspektiven, das Licht aus einem fahrbaren Scheinwerfer, auch die Komposition von Tom Willems. Der ganze Raum scheint zu schwanken, seine metallenen Wände ächzen, als wäre man im Bauch einer Maschine. Und die Tänzerinnen und Tänzer pumpen ihre Energie hinein. Sie wirbeln in Kostümen mit langen Fransen wie motorisierte Bürsten oder exerzieren wieder und wieder die Mechanik einer simplen Bewegungssequenz, während einen Meter weiter ein Körper wie eine Fehlfunktion überhitzt und durchdreht. Den titelgebenden inneren Feind konnten noch nicht alle auf der Bühne aktivieren. Die Lust am Biss, am Niederkämpfen der Dämonen. Kommt vielleicht noch. Denn bei drei Meistern in die Lehre zu gehen, drei Preziosen der Tanzgeschichte in einer Schau zu präsentieren, das ist vermutlich das Beste, was einer Kompanie passieren kann. Und letztlich auch dem Publikum.
Das Ballett am Rhein hat seine Spielzeit mit drei Meister, drei Werke begonnen. Nicole Strecker war bei der Premiere. Der Kaiserring der Stadt Goslar wurde heute verliehen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Mascha Drost.
Die undotierte Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für moderne Kunst in Deutschland und ging in diesem Jahr an zwei Künstler, die Russen Juri Albert und Vadim Sacharow. Ihr Beitrag zu einer langsam einsetzenden Verständigung der Kunstszenen zwischen Osteuropa und dem Westen sei von entscheidender Bedeutung, sagte der Kunsthistoriker Friedemann Malsch in seiner Laudatio. In der internationalen Konzeptkunst hätten Juri Albert und Vadim Sacharow wegweisende neue Impulse gesetzt, schrieb die Jury in ihrem Urteil. Albert und Sacharow, die unabhängig voneinander arbeiten, seien als kritische Künstler bekannt. Die Auszeichnung der beiden sei aber keine politische Entscheidung, meinte die Goslarer Bürgermeisterin. Zu einer anderen Einschätzung kommt die Journalistin Bascha Mika im Deutschlandfunk Kultur.
Die beiden gehören ja durchaus zusammen, weil sie sind beide Teil des Moskauer Konzeptualismus. Das ist eine Untergrundkunst seit den 1950er Jahren, die über viele Jahrzehnte in Russland illegal war, unterdrückt wurde. Und heute ist sie zwar legal, aber natürlich immer noch sehr weit weg vom Staat und wird auch nicht gefördert. Also diese Preisverleihung ist natürlich ein Zeichen, auch ein politisches Zeichen gegenüber Russland und Putin.
Bascha Mika zur Verleihung des Goslarer Kaiserrings an die Künstler Juri Albert und Vadim Sacharow. Coburg und Shakespeare haben etwas gemeinsam, ein Globe Theater. Nur dass das von Shakespeare leider nicht mehr steht. Coburg aber hat seit neuestem Deutschlands außergewöhnlichste Interimsspielstätte, Zitat. Einen runden Theaterbau, der dem Landestheater eine Heimat bietet, solange dessen Hauptgebäude saniert werden muss. Das Coburger Globe habe Strahlkraft auf ganz Bayern und Deutschland, so Markus Söder in einer Videobotschaft, ganz bescheiden. Im Wahlkampf hätte man erwartet, auf den ganzen Globus. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden schaffen im Nachgang des Juwelendiebstahls aus dem grünen Gewölbe eine neue Sicherheitsstruktur. Dafür stehen 23 Stellen zur Verfügung, um die bisherigen Wachleute vor einer privaten Sicherheitsfirma durch Personal zu ersetzen, das bei den staatlichen Kunstsammlungen angestellt wird. Allein für das Residenzschloss sind Investitionen von 20 Millionen Euro vorgesehen. Eine Nachbildung des berühmten Jesusboots aus dem See Genezareth ist bald in den Vatikanischen Museen zu sehen. Das rund 9 Meter lange Segelboot wird ab Dienstag im Eingangsbereich der päpstlichen Kunstsammlungen ausgestellt, wie die Vatikanischen Museen heute mitteilten. Das Original wurde 1986 im See Genezareth in Israel gefunden. Weil es etwa aus der Zeit Jesu stammt, wurde es in der Presse bald als Jesusboot bekannt. Seine Überreste sind heute in einem Museum in Israel ausgestellt. Eine Zimmermanns- und Schiffbauerfamilie aus Süditalien hat die Kopie hergestellt und Papst Franziskus im März geschenkt, wie die Museen erklärten. Das Schiff, das der Papst gesegnet habe, solle alle Besucherinnen und Besucher bei ihrer Reise durch die Kunstsammlungen willkommen heißen. Und das waren die Kulturmeldungen
mit Mascha Drost. Die Hamas hat Israel angegriffen, Israel hat Palästinensergebiete beschossen. In Deutschland werden die Einrichtungen, die Sicherheit für Einrichtungen, für jüdische Einrichtungen erhöht. Mehr zur Eskalation der Gewalt in den Informationen am Abend mit Detlef Karg. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.